Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wenn Politiker sagen, sie wollen nur unser Bestes, meinen sie damit meistens unser Geld. Das gilt auch für die EU-Kommission in Brüssel. Wie jetzt bekannt wurde, will die Europäische Union neue Steuerquellen erschließen. Eine schlechte Nachricht für Millionen EU-Bürger. Was geplant ist und womit wir alle rechnen müssen, erklärt uns jetzt der Autor und Journalist Thomas Kolbe. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kolbe, die EU-Kommission spricht von einer Gerechtigkeitslücke im Steuerwesen. Was genau ist damit gemeint?
Das ist ein alter Klassiker der Politik. Man schaut auf das Steueraufkommen, klassifiziert die unterschiedlichen Einkommenscluster und versucht im Grunde genommen Steuerzahler unterschiedlicher Einkommensgruppen gegeneinander auszuspielen. Wir alle wissen, dass vor allen Dingen die oberen 10%, beinahe die Hälfte des gesamten Steueraufkommens im Einkommensteuerbereich erwirtschaften und zur Verfügung stellen. Daher ist diese ganze Debatte eine Scheindebatte. In Wahrheit, da gehen wir bestimmt noch drauf ein, geht es nicht darum, Gerechtigkeitslücken zu schließen. Das ist ein bisschen Presserhetorik, Verkaufspraxis, wenn Sie so wollen. Es geht darum, den immer weiter wachsenden Staat entsprechend finanziell zu unterfüttern. Daher der Vorstoß der EU-Kommission, im Grunde genommen etwas zu machen, was die Staaten ja selber schon die ganze Zeit betreiben. Die geben sich auf die Suche nach immer neuen Steuerquellen.
Jedenfalls hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im vergangenen Jahr eine Agentur beauftragt, um eine Studie zu erstellen. Was hat es damit genau auf sich?
Das Center for Social and Economic Research, die sind in Polen ansässig. Das ist natürlich eine der vielen öffentlich finanzierten, wie nennen Sie mal, Forschungseinrichtungen, ja? Sie müssen sich das so vorstellen, dass über die Jahrzehnte eine Art, ich nenne es immer Schutzgürtel, entstanden ist von Wirtschaftsforschungsinstituten, NGOs, ja, ich nenne es immer parawissenschaftliche Einheiten, die der Politik im Grunde genommen die Rechtfertigung geben, dafür genau das zu machen, was wir sehen, das heißt den Staatsapparat auf unsere Kosten weiter auszudehnen, die Bürokratie weiter wachsen zu lassen. Und das sind die Stichwortgeber. Die treten pseudowissenschaftlich auf, unterfüttern ihre Thesen mit eben jener Gerechtigkeitsrhetorik und Scheinstatistiken, die sie so drehen und wenden, bis es dann wieder passt, das, was hier geschieht, zu rechtfertigen. Der Aufbau des Staatsapparates, ganz gleich, wie groß der bereits ist. Wir reden ja schon von Staatsquoten jenseits der 50%. Das heißt, mehr als die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Leistung in der EU wird durch die Hände des Staatsapparates gefiltert, egal auf welcher Ebene, ob in Brüssel, in Berlin oder in den unteren Gliederungen unseres Staates. Und darum geht es hier. Hier ist kein Halt mehr, das läuft auf Autopilot immer höher.
Konkret werden nun neue EU-Abgaben auf Vermögen, Erbschaften, große Unternehmen oder digitale Finanztransaktionen diskutiert. Welche Modelle stehen da derzeit tatsächlich im Raum?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, das ist das, was Sie versucht haben zu erforschen. Inwieweit gibt es überhaupt Vermögenssteuern innerhalb der Europäischen Union? Und da kam dann natürlich, das ist jetzt nicht überraschend, zu dem Schluss, ach ja, hier können wir natürlich noch ein bisschen an der Substanz kratzen und auf diese Weise das Steueraufkommen erhöhen. Was Sie nicht sehen, sind die Sekundäreffekte. Wir hatten ja gerade einen ähnlichen Fall vor 4 Jahren. Da wurde eine Sondervermögenssteuer in Norwegen eingeführt. Das ist ja unmittelbare Nachbarschaft der EU. Mit der Folge, dass sehr viele Vermögende ihr Kapital abgezogen haben und das gesamte Steuervolumen danach niedriger war als vorher. So, das heißt, um eine solche Politik tatsächlich exekutieren zu können, müssen Sie Folgendes machen. Sie müssen, bevor das breit diskutiert wird, noch reden wir ja unter uns, müssen Sie die Pforten schließen, damit niemand flüchten kann mit seinem Kapital. Und das braucht eine einheitliche Linie in der EU. Der Steuerwettbewerb muss vollständig eliminiert werden. Da muss das gemeinsam eingeführt werden. Und dann wird die Substanz quasi aus der Mittelschicht, es geht ja dann nicht um die Superreichen, die sind ja schon lange weg dann, die Substanz der Mittelschicht systematisch extrahiert.
Welche Ideen stehen dann jetzt tatsächlich in Brüssel im Raum? Und die wichtigste Frage, die zusätzlichen Belastungen, wer muss am Ende tatsächlich dafür zahlen?
Für Brüssel ist das gar nicht so, die sind ja nur Stichwortgeber in dem Falle. Ja? Brüssel kämpft im Grunde genommen in diesen Wochen um eigene Steuerquellen. Ob sie sich im Bereich der Vermögenssteuer nationaler Erhebung, sofern das überhaupt grundgesetzkonform in Deutschland sein könnte, bedienen können, das, ich bin kein Rechtsexperte, ich wage das aber zu bezweifeln aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre. Ich glaube, es macht Sinn, der deutschen Steuerdebatte zu folgen. Wir haben ja momentan diese ersten Vorschläge zu einer Einkommensteuerreform der Union vorliegen und der SPD. Davon unabhängig war es ja nicht zuletzt auch die Union mit Jens Spahn, wenn ich mich korrekt erinnere, die diese Erbschaftssteuerdebatte angestoßen hat, und zwar die höhere Besteuerung von Firmenvermögen durch die Erbschaftssteuer in irgendeiner Form zu organisieren. Da waren sich ja beide Parteien oder die Koalitionspartner sofort einig. Das heißt, ich glaube, dass die Schlagrichtung ist, generell in der EU, dass man versucht, diesen großen anstehenden Vermögenstransfer auf Unternehmensebene zu nutzen, um sich da einen großen Teil vom Kuchen herauszuschneiden und kurzfristig die Haushalte zu stabilisieren. So sieht das für mich aus. Da ist die EU mit ihrer Studie nur eine Art Flankenschutz.
Die EU argumentiert häufig, übrigens genau wie linke Parteien, große Konzerne oder Superreiche, die müssten künftig stärker zur Finanzierung Europas beitragen. Wie realistisch ist das denn oder landet ein erheblicher Teil dieser Mehrkosten am Ende doch wieder ganz woanders?
Ja, es gibt ja diesen bösen Satz, Superreiche zahlen keine Steuern, weil die das Steuerrecht kennen, weil die in der Lage sind, hohe Abschreibungen in ihren Finanzgefüge zu nutzen, um sich bestimmter Steuerlasten zu entledigen. Das tatsächliche Steueraufkommen zahlt die Mitte der Gesellschaft und zahlen die Leistungsträger innerhalb dieser Mitte der Gesellschaft. Wenn Sie also eine Steuerdebatte über Konzernbesteuerungen führen, ja, viel Glück damit. Das ist tatsächlich ein Punkt, über den sich ja trefflich streiten ließe. Wie entlasten wir generell und wie schaffen wir Steuergerechtigkeit in dem Sinne, dass eben diese Großen nicht isoliert wie Meteoriten durch die Gegend fliegen können, während unsere Mittelständler hier vor Ort regelrecht kaputt gemacht werden vom Steuerrecht und vom Fiskus. Das ist eine Debatte, die können Sie führen. Allerdings, wenn das im Ergebnis hat, dass wir Mindeststeuern überall einführen, also eine Mindestkörperschaftssteuer und so weiter, dann haben Sie den Steuerwettbewerb ja schon wieder auf andere Weise ausgehebelt. Das heißt, möglicherweise ist das der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir Steuerwettbewerb international haben wollen, dass es Möglichkeiten gibt für große, global operierende Unternehmen, sich dem zu entziehen.
Viele Bürger haben ja bereits den Eindruck, dass sie durch Inflation, CO2-Abgaben, hohe Energiepreise und auch Sozialabgaben finanziell ohnehin stark belastet sind. Wie würden Sie denn das aktuelle Steuer- und Finanzsystem beschreiben?
Mir fällt schwer, da nicht polemisch drauf zu reagieren. Es ist für mich eine systematische Extraktion von Wertschöpfung. Das gute Beispiel, was Sie genannt haben, das ist ja diese CO2-Besteuerung. Das ist ja buchstäblich das Besteuern unserer Atemluft. Es ist ja eine so infame Besteuerung, die gesamte Wertschöpfungskette dadurch mehrfach einer Steuer zu unterlegen. Das ist, glaube ich, inzwischen einmalig. Wenn Sie sehen, wie weit die Staatsquoten angewachsen sind, da reden wir ja zynischerweise schon oft von Sowjetverhältnissen. Ja, das ist ein bisschen wie DDR mittlerweile in Europa, in der Europäischen Union. Und nun hinzugehen und zu sagen, ja, wir haben die eigentlich schon so weit ausgequetscht, das hat doch, ich meine, Friedrich Merz mal gesagt, die Zitrone ist weitestgehend ausgequetscht. Und dann legen sie obendrauf eine Jahr für Jahr höhere Besteuerung unserer Aktivitäten in der Mobilität, beim Heizen, beim Gebäudebau etc. Das ist für mich ein Extraktionsmodell.
Besonders brisant ist ja aktuell auch die Frage der Zuständigkeit. Eigentlich liegt die Steuerpolitik bislang bei den Nationalstaaten. Bedeutet der Vorstoß aus Brüssel jetzt einen weiteren Schritt hin zu einer, ich nenne es mal, zentralisierten EU-Finanzpolitik?
Ja und nein. Also ich sehe in dieser Studie, wie gesagt, eher einen medialen Flankenschutz zu dem, was auf der nationalstaatlichen Ebene geplant ist. Ja, da müssen wir uns auf höhere Substanzsteuern einstellen. Was die EU aber dennoch betreibt, ist auf der einen Seite das, was sie gar nicht darf. Und zwar geht sie mit immer größerer Macht an den Anleihenmarkt. Wir haben das bei dem Bond- oder Anleihenprogramm Next Generation EU das erste Mal gesehen, ein Volumen von über 800 Milliarden Euro. Wir sind ganz offen auf dem Weg hin zu Eurobonds. Die nennen es nur nicht so. Die nutzen halt Finanzkrisen und emittieren dann ihre unterschiedlichen Fördermittelanleihen. Und auf der anderen Seite, das dürfen sie eigentlich auch nicht, beginnen sie peu à peu sich eine Form von Steuersouveränität zu erschließen. Ja, durch Partizipation am CO2-Zertifikateaufkommen, durch den Grenzsteuermechanismus im CO2-Bereich, durch, ich meine, es gäbe sogar mittlerweile diese Plastiksteuer oder die kommt erst noch. Aber sie führen schrittweise eine kleine Steuer, also kleine Steuer, wir reden ja schon von vielen Milliarden, ja, eine Steuer nach der anderen ein und schaffen sich damit Souveränität. Und das ist meiner Meinung nach ein kreuzgefährlicher Weg, denn dann schaffen sie eine para- oder eine suprastaatliche Struktur, die sich noch einmal über unsere eigene gelegt hat. Und das ist dann ab einem bestimmten Punkt absurd, das auch noch zu finanzieren.
Immer häufiger wird ja argumentiert, egal ob in Brüssel oder Berlin, Europa brauche ja neue Einnahmen wegen Ukraine-Krieg, Klimapolitik, Aufrüstung etc. Wie realistisch ist diese Begründung?
Ja, Sie können das ja auch umdrehen und sagen, dann lasst das doch bitte endlich sein. Ich persönlich sehe, da gibt es ja verschiedene Meinungen, ja, was den Ukraine-Konflikt angeht, sehe Europa durch die Energieabhängigkeit. Ich meine, wir importieren 60% unserer Energie. Wir sind gar nicht in der Situation, uns in irgendeiner Form geopolitisch auf diese Weise zu engagieren. Das ist meine ganz persönliche Ansicht dazu. Das heißt, wir stehen eigentlich unter Zugzwang, dieses Problem zu pazifizieren. Das ist das eine. Das andere, ja, wie realistisch ist das? Sie können natürlich der Meinung sein, die Erde brennt, wir müssen das CO2 eliminieren, wir zerstören damit unsere Industrie, das ist ja alles wunderschön, dann leben wir halt in einem grünen Paradies, dass das Geld kostet, ist klar. Ja, dann nehmt es euch doch von den Bürgern, mal schauen, wie lange die Bürger das mittragen. Sie müssten nur offen und ehrlich diese Debatte führen und das nicht über so Scheindebatten führen, versteckte Finanzierungsmodelle, über Sondervermögen. Ich glaube, wenn der Bürger einmal die Gelegenheit hätte, eine ehrliche, echte ökonomische Analyse und Berechnung dieses Katastrophenhaushalts aufgetischt zu bekommen, da würde sich das politische Klima aber sehr schnell ändern. Und solche Projekte wie der Green Deal, die also die komplette Umstellung unserer Produktions- und Mobilitätsformen in ein CO2-freies Dystopia, das wäre sofort vom Tisch. Wir brauchen eine ehrliche und transparente Aufarbeitung genau der Folgen und der Kosten dieser Politik.
Wenn man jetzt mal all diese Pläne zusammennimmt, CO2-Abgaben, gemeinsame Schulden, neue EU-Steuern und milliardenschwere Förderprogramme, steht Europa aus Ihrer Sicht vor einer dauerhaften Politik immer höherer finanzieller Belastungen für die Bürger?
Ja, in der Form ja. Das ist ja eine Art Perpetuum mobile, was Sie einmal angestoßen haben. Das heißt, je größer dieser Apparat wird, ich habe gerade den Green Deal angesprochen, also wir nennen das ja immer die grüne Transformation, das sehen wir ja. Wir haben mittlerweile 7% unseres Bruttoinlandsprodukts im Subventionskreislauf. Das sind über 320 Milliarden Euro im Jahr, nur in Deutschland, die nötig sind, um diese Scheinökonomie am Leben zu halten. Da wird ja nichts produziert, was wir am Markt in irgendeiner Form nachgefragt hätten. Das ist ja reine ökonomisch-politische Ökonomie. Wenn Sie das auf die Spitze treiben, und ich sehe keine Bestrebungen, weder in Berlin noch in Paris, Brüssel, von diesem ideologischen Katastrophenkurs noch einmal sich abzukehren, dann wird das jedes Jahr teurer, weil sie die Privatwirtschaft zur Ader lassen. Also dort, wo tatsächlich Wertschöpfung entsteht, wird diese zerstört. Sie nehmen der Privatwirtschaft die Gelegenheit, in Wachstum, Zukunft etc. zu investieren, um das zu reparieren eines Tages, was die Politik hier an Schaden angerichtet hat. Und Sie sehen es vor allen Dingen in einem Bereich. Das mögen viele in Deutschland als Hype betrachten oder als Unsinn, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da investiert die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten, um genau diese Konzepte umzusetzen, selber mit eigenen Mitteln in den Aufbau neuer Energiekapazitäten. Vor allen Dingen übrigens im Bereich der Kernkraft. Das kommt aus den Fonds der Privatwirtschaft. In Deutschland und in Europa haben wir uns daran gewöhnt, diese kleinen Fördertöpfchen aufzusetzen. Der Staat sagt dann, wohin das Geld gesteuert wird. Und das ist natürlich alles ineffizienter Murks. Und das kumuliert sich und am Ende wird das immer, immer teurer. Und natürlich werden sie versuchen, das voranzuschieben mit immer höheren Steuern. Das ist klar.
Sagt der Autor und Journalist Thomas Kolbe. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.